Swayam Eva, selbstpersönlich, Kirti, Ruhm in Person, Namna, durch die Namen, Mrinam Pururujam, der kranken Lebewesen, Rujaha, Krankheiten, Ashu, sehr bald, Anti, heilt, Yagye, in dem Opfer, Cha, auch, Bhagam, Anteil, Amrita, Nektar, Ayuhu, Lebensdauer, Ava, von, Avarundhe, erlangt, Ayushya, der Lebensdauer, Vedam, Wissen, Anushasti, leitet, Avatirya, erscheinen, Loke, im Universum. Übersetzung. In seiner Inkarnation als Hanvantadi heilt der Herr einfach durch seinen verkörperten Ruhm sehr rasch die Krankheiten der ewig kranken Lebewesen. Und nur ihm haben die Halbgötter ihr langes Leben zu verdanken. So wird die Persönlichkeit Gottes ewig ruhmreich. Er forderte auch einen Anteil an den Opfern und er allein ist es, der die medizinische Wissenschaft oder das Wissen von der Medizin im Universum einführte. Erläuterung. Wie zu Beginn des Srimad Bhagavatam festgestellt wurde, geht alles von der ursprünglichen Quelle der Persönlichkeit Gottes aus. Dieser Vers macht deutlich, dass die medizinische Wissenschaft oder das Wissen von der Medizin ebenfalls in der Persönlichkeit Gottes seinen Ursprung hat, und zwar in ihrer Inkarnation Hanvantari. Die Veden sind die Quelle allen Wissens, und daher findet man dort auch das Wissen von der medizinischen Wissenschaft, mittels der die Krankheiten der Lebewesen vollkommen geheilt werden können. Das verkörperte Lebewesen ist bereits durch die bloße Beschaffenheit seines Körpers krank. Wollen wir das noch machen? Das verkörperte Lebewesen ist bereits durch die bloße Beschaffenheit seines Körpers krank. Der Körper ist das Symbol der Krankheiten. Die Krankheiten mögen sich voneinander unterscheiden, doch immer leidet man an irgendeiner Krankheit, ebenso wie es für jeden Geburt und Tod gibt. Durch die Gnade der Persönlichkeit Gottes werden nicht nur Krankheiten des Körpers und des Geistes geheilt, sondern auch die Seele wird von der ständigen Wiederholung von Geburt und Tod befreit. Der Herr wird auch als Bhavoshadhi bezeichnet, oder der Ursprung für die Heilung der Krankheit im materiellen Dasein. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devam Gauravani Prajarine Nirvishesha Shunyavadi Paskasya Dukatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Dhanvantarischa Bhagavan Swayam Eva Kirti Namna Narinam Pururujam Ruja Ashuhanti Yagye Chabhagam Amritayo Avavarundha Ayush Yavedam Anushasyavatir Yaloke. Übersetzung. In seiner Inkarnation als Dhanvantari heilt der Herr einfach durch seinen verkörperten Ruhm sehr rasch die Krankheiten der ewig kranken Lebewesen. Und nur ihm haben die Halbgötter ihr langes Leben zu verdanken. So wird die Persönlichkeit Gottes ewig ruhmreich. Er forderte auch seinen Anteil von den Opfern und er allein ist es, der die medizinische Wissenschaft und das Wissen von der Medizin im Universum einführte. Die Inkarnation Dhanvantaris bringt den Lebewesen in der materiellen Welt die Wissenschaft von Ayurveda. Ayu heißt das, was das Leben verlängert, und Veda die Wissenschaft. Unser physischer Körper ist das Symbol der Krankheit, sagt Srila Prabhupada hier. Auch wenn wir versuchen, die unterschiedlichen Wehwehchen, die während unseres materiellen Daseins auftreten, wie Schnupfenerkrankungen, Mandeln, Scharlach, Beinbrüche, Nasenbrüche und dergleichen, in den Griff zu bekommen, werden wir doch nicht die Grundübel unseres physischen Daseins in den Griff bekommen können, nämlich dass wir altern müssen. Ich habe vor ein paar Tagen, als wir in Berlin gepredigt haben, einen alten Herrn besucht und ihn gepredigt, und er geleitete mich dann die Treppe herunter und plötzlich stolperte er, und gerade im letzten Augenblick konnte er noch sich an den Arm klammern, sonst wäre unter Umständen sehr stark gefallen und hätte sich dann sicherlich etwas gebrochen. In dem Alter sind die Knochen wie Kreidestücke, sehr zerbrechlich. Und als ich ihn also so auffangen konnte, da blickte er auf mich und sagte: Shashinanda Swami, ich weiß, du bist noch relativ jung und wirst es mir nicht so vorstellen können, aber es ist keine Freude, alt zu werden. Es ist keine Freude. Und dann schaute er so mit, das war Vijnana, verwirklichtes Wissen, und schaute so in die Augen und man sah, es ist keine Freude, alt zu werden. Und vielfacher Hinweis, krank zu werden und vor allem nicht zu sterben, ist wirklich eine leidvolle Angelegenheit. So, die höchste Persönlichkeit Gottes, die um unser Dilemma weiß, ist also extra erschienen, um zu helfen, die Krankheiten des physischen Körpers zu lindern. Dhanvantari lindert die Krankheiten mit seiner machtvollen Medizin. Nun, schlimmer als die Krankheiten des physischen Körpers sind die Krankheiten des Geistes. Genauso wie unser Körper Nahrung braucht und einen regelmäßigen Tagesablauf und Medizin, um gesund zu bleiben, braucht auch unser Geist eine bestimmte Fürsorge, sodass es uns möglich ist, weiterhin gesund zu bleiben. Der Geist wird besonders gesund erhalten durch Gespräche, in denen einem etwas klar gemacht wird. Aber auch durch, so sagt der Ayurveda, durch genügend frische Luft. Sehr wichtig auch für unsere Geistesarbeiter, wie diejenigen, die übersetzen oder sonst Aktivitäten hinter dem Schreibtisch ausführen, ab und an die frische Luft zu gehen und vielleicht einen Spaziergang zu tätigen. Das ist sehr wichtig. Prana ist, was in der frischen Luft drin ist, kann den Geist erhalten, und deswegen ist Pranayama Yoga in den Yoga-Techniken ein wichtiger Prozess, um letztendlich in Samadhi zu kommen. So, natürlich für uns als Devotees ist das Wissen um Ayurveda, also sich sowohl um das Physische als auch um das geistige Wohl, also mentale Wohl, wird behandelt, nicht so wichtig, sagen Sie mal nicht so, es fällt uns schwer, da Interesse dran zu finden. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einem sehr guten Sankirtan-Devotee und der sagt, also folgendes, mein Körper fängt überall an zu knacken und zu krachen. Irgendwie ist er nicht eingerichtet für dieses für diesen Sankirtan-Service. Und ich habe ihm gesagt, weil ich würde es nicht so sagen, ich würde nur sagen, dass du jetzt vermehrt Acht geben musst auf den Körper. Im siebten Kanto des Bhagavatams sagt Srila Prabhupada, dass der Körper erhalten werden kann, also Krankheiten können können wegfallen durch die Praxis des Hatha-Yogas. Als jemand, der selber Hatha-Yoga macht, wissen wir natürlich, dass das allerlangweiligste und wirklich fast der schlimmste Fluch über einen Devotee ist, seine Zeit, die er für Lesen einsetzen könnte, und sei es nur 10 Minuten für Hatha-Yoga einzusetzen. Doch auf lange Sicht gesehen ist es für uns wichtig, unsere physische Gesundheit zu erhalten. Wenn das nicht wichtig wäre, wäre sicherlich nicht der höchste Herr als Dhanvantari erschienen und hätte uns Anweisungen und Tipps gegeben, wie wir die Krankheiten und wie die Krankheiten der ewig kranken Lebewesen, so wird das hier erwähnt. Nenam Pururujam, der kranken Lebewesen, wie die geheilt werden können. Wenn physische Gesundheit nicht auch zu einem gewissen Teil wichtig wäre, hätte Prabhupada niemals alle seine Briefe unterschrieben mit dem Satz, ich hoffe, dieser Brief findet dich in bester Gesundheit. Ist euch das mal aufgefallen? I hope this meets you in good health. So hat Prabhupada jeden einzelnen seiner Briefe unterschrieben. So, physische Gesundheit ist also, hat schon seine Berechtigung, und im Krishna-Buch findet ihr in den Gebeten der personifizierten Vedas einen Satz, der uns stutzig machen kann. Er sagt, wenn ein Devotee krank ist, ist es hingebungsvoller Dienst, den Körper wieder gesund zu machen, um eben den Service weiterhin ausführen zu können. So, der Geist ist jedoch viel eher anfällig noch als der Körper für Krankheiten. Krankheit für den Geist bedeutet, neidisch zu sein, unzufrieden zu sein, unruhig zu sein. All das deutet darauf hin, oder träge zu werden, unkonzentriert. All das deutet darauf hin, dass der Geist infiziert ist durch die Erscheinungsweisen der Natur, prominent Leidenschaft und Unwissenheit. Und so ist für einen Devotee, der Fortschritte machen möchte im spirituellen Leben, auch die mentale Hygiene sehr, sehr wichtig. Ich möchte jetzt eine interessante Überleitung machen. In einem der Shastras wird erwähnt, dass auch die Medizin, ob sie nun für den Körper ist oder für den Geist, im Grunde genommen dann wirksam wird, wenn man den heiligen Namen des Herrn chantet. Selbst wenn man Medizin ist, hier sind vielleicht einige Devotees, die manchmal Medizin nimmt, und sei es nur die wunderbare Stärkungsmittel von Lakshman Prabhu. Jede Medizin wird dann erfolgreich, wenn man drei heilige Namen Gottes chantet. Man sollte, bevor man Medizin einnimmt, sagen, O Ananta, O Achyuta, O Govinda. Dann, wenn man diese drei Namen chantet, wird jede Medizin erfolgreich. Das wird hier im achten Kapitel des sechsten Kantos bestätigt. Yanno bhayam grahebhyo bhut ketubhyo mriba evacha sarishprebhyo dangstribhyo bhutebhyo mbhopya evacha sarvan yetani bhagavan nama rupanu kirtanam. Nama heißt der Name, Rupa ist die Form, und Kirtana ist die Gerechtigkeit. Prayantu sangshayam sabyo yena shreya. Shreya heißt das höchste Wohl. Pratipakaha. Möge die Lobpreisung des transzendentalen Namens, der Gestalt, der Eigenschaften und der Ausstattung der höchsten Persönlichkeit Gottes mich vor dem Einfluss übler Planeten, von Meteoren, neidischen Menschen, Schlangen, Skorpionen und Tieren wie Tigern und Wölfen beschützen. Möge dieses Chanten uns vor Geistern und den materiellen Elementen wie Erde, Wasser, Feuer und Luft beschützen. Mögen diese Namen uns auch vor Blitzen und unseren früheren Sünden Schutz gewähren. Wir fürchten uns stets vor diesen Hindernissen für unser glückverheißendes Leben. Mögen wir deshalb allesamt durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantra, also diese Hindernisse, mögen Sie deshalb allesamt durch das Chanten des Hare Krishna Mahamantra vernichtet werden. Ihr seht also, dass letztendlich die heiligen Namen des Herrn die Kraft haben, uns vor allen Schwierigkeiten zu bereinigen, unseren mentalen wie auch den physischen Schwierigkeiten, die wir als immer krankheitsanfällige Lebewesen ausgesetzt sein werden. Deswegen ist das Chanten dieser heiligen Namen von allerhöchster Wichtigkeit. Auch wenn wir als Devotees Tipps geben im Rahmen des Ayurvedas und im Rahmen der mentalen Hygiene, die wir praktizieren, so fällt doch unser letztendliches Raten immer wieder auf das Chanten der heiligen Namen. Übrigens auch in Bezug zu Dhanvantari. Wir sprachen davon, dass die mentalen Leiden schwieriger sind und auch schwieriger zu überwinden als die physischen Leiden. Jemand, der mentale Leiden ausgesetzt ist, ist unglaublichen Torturen ausgesetzt. Wir sollten wirklich froh sein, wenn wir das mentale Leid auf ein Mindestmaß einschränken können. Nun, in Indien gibt es eine bestimmte Vollmondnacht. Also gibt es nicht nur in Indien, sondern es gibt eine Vollmondnacht. Wenn Menschen, die verrückt sind, an Schizophrenie, Epilepsie, also Persönlichkeitsspaltung und Raserei leiden, die können in dieser Vollmondnacht einen bestimmten Tempel aufsuchen und dann mit großer Verzweiflung die Namen Dhanvantari chanten. Dhanvantari, hey, hilf mir und was ist Rakshaman, beschütze mich und so weiter. Ja, da sieht man in dieser Nacht, also die Leute machen ihre Türen zu in der Gegend, ein Strom von Geistesgestörten, die hinschießen zu diesem Tempel, um dort die Barmherzigkeit Dhanvantaris zu bekommen. Und tatsächlich soll es was nutzen. Ich habe von Krishna Kalia gehört, dass er war geboren worden in der Nähe dieses Tempels, und er sagt, da kommen also ein paar Millionen von denen, deren Gesichtshälften zucken und die sich 700 Mal am Tag die Hände waschen und was immer es da gibt an verschiedenen Modalitäten. Die kommen hin und werden dann beschützt, letztendlich aber durch das Ausrufen dieses heiligen Namens Dhanvantari. Ich habe jetzt leider nicht finden können auf die Schnelle, und es gibt ja diese Situation, wo man sucht und sucht und man weiß, dieses Auge streift immer über das weg, aber man findet es einfach nicht. Hier ist es schon, mit einem Wort. Suchen, jetzt hat Krishna gegeben. Dhanvantari Bhagavan Patyapatyat Dvandvat Bhayat Rishabho Nirjitatma. Möge die höchste Persönlichkeit Gottes in ihrer Inkarnation als Dhanvantari mich vor nicht wünschenswerten Speisen und körperlicher Krankheit beschützen. Das wirkt also. Die Dhanvantari Inkarnation beschützt uns in der Hinsicht, dass wir von unerwünschten Speisen und verschiedenen Gefahren und Krankheiten beschützt werden können. Doch letztendlich ist es die Kraft des heiligen Namens. Der heilige Name hat diese Kraft, uns vor letztendlich der Ursache allen Übels zu beschützen, nämlich dem Symbol der Krankheit, unserem physischen Körper, den wir haben. So, das ist also ein Punkt, der hier von Wichtigkeit ist. Ein anderer Punkt ist jedoch, dass wir bloß nicht, sagen wir, auf die körperliche Ebene kommen. Der Körper ist nur ein Vehikel für die ewige spirituelle Seele. Wir müssen es irgendwie stark und kräftig halten für den hingebungsvollen Dienst. Doch wir dürfen darüber auf keinen Fall unsere eigentliche Aufgabe des menschlichen Lebens vergessen. Seht mal, wir wollen letztendlich unseren spirituellen Körper entwickeln. In jedem von uns, oder jeder von uns, ist eine ewige spirituelle Seele, die nichts anderes hier in dieser Welt zu tun hat, als ihre Beziehung zu Krishna wiederherzustellen. Das ist das Geheimnis hinter allen Tätigkeiten, die wir tun. Wir werden als leidenschaftliche Westler beschäftigt in den Tätigkeiten des hingebungsvollen Dienstes, um das zu tun, unsere spirituelle Identität wiederzufinden, die wir leider verloren haben mit dem Eingang in die spirituelle Welt. Die spirituelle Identität ist etwas sehr Schönes, und ich möchte euch ein Beispiel geben aus den Vaishnava-Schriften, ein Beispiel von Raghunath Goswami. Wie ihr vielleicht wisst, war Raghunath Goswami lange Zeit in Puri mit Chaitanya Mahaprabhu zusammen, und als Chaitanya den Planeten verlassen hatte, ging er nach Vrindavan, um sich dort das Leben zu nehmen. Er wollte sich vom Govardhan-Hügel herunterstürzen. Er konnte nämlich nicht die Trennung von Mahaprabhu ertragen. Er konnte nicht mal schlafen vor Trennungsgefühlen von Chaitanya Mahaprabhu. So, es kam also dazu, dass Sanatan Goswami von seinem Vorhaben hörte und ihn abhielt davon. Er sagte, du kannst dir nicht deinen Körper nehmen, der gehört dir nämlich nicht. Das ist Chaitanya Mahaprabhus Körper, den musst du in seinen Dienst stellen. Ich hatte sowas auch mal vor in der Vergangenheit, wollte mich unter einen rollenden Rasayatra-Wagen stürzen, weil mir der Körper so abschreckend vorkam. Aber Mahaprabhu hatte mir damals klar gemacht, es sei nicht mein Körper, sondern dein Körper. Auf diese Weise konnte ich mich nicht am fremden Eigentum vergreifen, und das darfst du auch nicht. Aber warum machst du nicht, um die Trennungsgefühle von Chaitanya Mahaprabhu zu lindern, warum gibst du nicht regelmäßig Vorlesungen über Mahaprabhu? Es sind viele Vaishnavas hier, die nicht gehört haben, die gerne hören würden über die vertraulichen Aktivitäten von Chaitanya Mahaprabhu. So, daraufhin hat Raghunath Goswami jeden Nachmittag Vorlesungen am Radhakund gegeben, die manchmal bis zu 4 Stunden dauern, wo er nur der Gaurakatha und die Gauralilas aufgeführt hat. Das war seine Aktivität zu dieser Zeit. Nun, einmal begab es sich, dass Raghunath Goswami in seiner Meditation, die er jeden Tag ausführte, für Krishna Sweetreis kochte. Dieser Sweetreis aus irgendeinem Grunde gelang außergewöhnlich gut. Und Krishna und Radha, als sie diesen Sweetreis serviert bekamen, aßen davon und äußerten sich sehr lobend über die Beschaffenheit dieser Zubereitung. So, dann wurde das Mahaprasada an die Gopis verteilt, die 8 Hauptgopis, die das aßen, und die ließen dann nochmal Überbleibsel für die Manjaris, die Helferin der Gopis, über. Und so, und irgendwie gelang es Raghunath, sehr viel davon zu kriegen, von diesem Sweetreis, in seiner Form, als in seinem spirituellen Körper als Manjari, und er aß mehr, als er gewohnt war. Weil dieser Sweetreis war also Maha, Sweetreis, verständlich. So, das geschieht immer auf Nrisimha Chatur, dass die Devotees dieses Maha dann in großen Mengen essen. Wir haben ja so, dass im Nrisimha Chatur, dass die jagt Nrisimha Dev Hiranyakashipu und kriegt ihn dann zu fassen und berührt ihn dann schließlich. Und dann ist der Hiranyakashipu, den wir so als Kuchen zubereitet haben, Mahaprasadam, und die Devoten sind natürlich sehr begierig davon zu essen, und manche, die sehr viel abkommen, die sehr große Schnelligkeit besitzen, essen dann manchmal sehr viel und haben dann natürlich Schwierigkeiten, sich mit großer Freude dem Festmahl zu wenden, was ein wenig später serviert wird. Und so war es auch mit Raghunath Goswami. Er hat sich total voll mit dem Sweetreis in seiner spirituellen Form. So, am Nachmittag kam also, wie gehabt, alle Vaishnavas zu dem Bhajan-Kutir von Raghunath Goswami, um sich Mahaprabhu-Katha anzuhören. Aber die Türen waren verriegelt, was sehr ungewöhnlich war. Klopften sie gegen die Tür und sagten, hey Goswami-ji, das Goswami, geht es dir gut? Türen sind noch verriegelt. Ah, kam es raus. Ich fühle mich so voll. Ich bin so sick. Heute kann ich, glaube ich, nicht lecturen. Ihr müsst wissen, dass Raghunath Goswami trank nur jeweils jeden zweiten Tag ein bisschen Buttermilch. Der war sehr fein, der war es nicht gewohnt, Sweetreis in großen Mengen zu essen, was ja eine sehr schwere Zubereitung ist. Sehr schwer zu verdauen auch. So, du bist der Fixer, und alle Goswamis waren sofort sehr besorgt und gingen also, schickten einen nach Mathura, denn da war der Sohn von Vallabhacharya, ein Devote namens Vitalnath, der sehr wohlhabend war, und Vitalnath kam sofort angeeilt zum Radhakund mit zwei Ärzten, die dafür sorgen sollten, dass Raghunath wieder gesund wurde. Und man machte die Tür, wurden aufgeriegelt von einem sehr schwachen Raghunath Goswami. Der Arzt, der Ärzte kam und sagte, was ist los mit dir, das Goswami, die, wir machen uns große Sorgen, du bist nie krank geworden, du bist jetzt schon so alt und lebst so in der Askese, dass du bloß nicht dich aufmachst, uns hier alle zu verlassen, das kannst du nicht machen. Wir brauchen dich, Augen Gora Lila unbedingt, die Spiele Lord Chaitanya. Ja, der Arzt diagnostizierte also am Pulsschlag, er lächelte dann, das Goswami hat zu viel Sweetreis gegessen. Also die Devotees fragten sich, wieso hat er zu viel Sweetreis gegessen? Der trinkt doch nur Buttermilch. Und der ist nicht angehaftet an Sinnenbefriedigung. Das kann nur bedeuten, sagen die Devotees, dass er in seinem spirituellen Körper viel Mahat-Sweetreis gegessen hat. Ihr seht also hier, das ist natürlich eines der mehr vertraulichen Themen des Krishna-Bewusstseins, doch da wir um unsere spirituelle Identität gerade sprechen, soll dies als Beispiel gelten dafür, wie wir alle das wohl letztendlich anstreben, nämlich das Wiederentwickeln unserer spirituellen Identität und des spirituellen Körpers. Ein Devotee, der in der materiellen Welt Service macht und sich sehr wohl darüber bewusst, dass die Identität, seine spirituelle Identität erst noch entwickelt werden muss, und deswegen ist er von einer grundlegenden Eigenschaft gekennzeichnet, nämlich Demut. Demut ist oft besprochen worden, hier soll es neu besprochen werden. Es ist eine Art von Stärke, sich von seinem falschen Ego zu trennen. Bhaktivinoda Thakur macht den Punkt, er sagt, das falsche Ego des Grashalmes ist natürlicher als das falsche Ego des Menschen. Was er damit ausdrücken will, ist, in dem Grashalm ist die Seele mit einer sehr kleinen Identifikation ausgestattet. Der Grashalm denkt einfach, er wäre Gras. Und das ist nicht so schlimm, weil Gras höchst unbedeutend ist. Da kann man nicht sehr stolz werden. Da kann man nicht so machen. Da muss man sich halt, muss man einfach um den Kopf eine Kuh und isst einen auf. Und da ist nicht viel falsches Ego möglich im Grashalm. Nicht, die denken auch nicht groß nach, die Grashalme. Also, so, er sagt, sagt, das ist natürlicher als unser falsches Ego. Wir sind nämlich in einem menschlichen Körper mit einem Geist, wir haben Fähigkeiten, die mit dem Körper einhergehen, wir haben bestimmte Körperdimensionen, also die sich verändern, wenn wir langsam alt werden und so weiter und so fort. Und uns damit zu identifizieren, ist absolut unnatürlich. Das ist ganz, ganz, ganz weit entfernt von der Wirklichkeit. Während das im Grashalm nicht so weit weg ist von der Wirklichkeit und unbedeutend ist und schwach ist und das Leben zeitweilig ist. Nicht? So, und das falsche Ego im menschlichen Leben ist so schlimm, dass der Devote, dass die eigentliche Stärke eines Devotis Demut ist. Im materiellen Leben ist Demut eine Schwäche. Ist es nicht so? Da ist man ein Weakling, ein Schwächling, Versager, einer, der nicht sehr attraktiv ist. Im hingebungsvollen Dienst ist Demut das Bhakti Bhushana. Die Bhushan heißt das wie Schmuckstück der Bhakti. Nicht? Demut ist die Grundvoraussetzung dafür. Dann kann man erst den spirituellen Körper entwickeln, aber solange man an falschen Vorstellungen festhält, ist nicht so einfach. So, aber zurück zu der Hauptstraße unserer Überlegung heute Morgen. Der die spirituelle Identität ist da. Um diese spirituelle Identität ist der feinstoffliche Körper und der grobstoffliche Körper geformt. Genauso wie ein Handschuh, der über eine Hand gestülpt ist und die Form dieser Hand annimmt. Es ist interessant zu sagen, dass es eine bestimmte Art von Fotografie gibt, nämlich die Kirlian. Heißt die eine Kirlian-Fotografie? Kirlian, oder? Habt ihr das? Ja. Entweder Kilian oder Kirlian. Ich weiß nicht. Kilian. Kilian-Fotografie. Und das ist eine bestimmte Art der Fotografie, wo man, ich habe ehrlich gesagt wieder vergessen, wie den feinstofflichen Körper, den da feststellen kann. Was man zum Beispiel gemacht hat, ist einen amputierten, Beinamputierten zu fotografieren. Und da sieht man auf dem Foto dann den Körper und man sieht auch den Stumpf, den Beinstumpf. Aber was man noch sieht, ist den feinstofflichen Körper, nämlich man sieht da so ein etwas nebliges Bein von dran. Denn der identifiziert sich noch mit seinem ganzen Körper. Das ist ein Problem für die Beinamputierten. Die vergessen immer, besonders nach der, also, ja, noch nach der Operation, dass sie eigentlich da einen Stumpf haben, das Bein weg ist. Weil sie halt in der körperlichen Identifikation leben, nicht? Und das nicht wahrhaben können. Und der Geist weigert sich, weil er so identifiziert ist, das zu sehen. So, der feinstoffliche Körper ist da, der grobstoffliche Körper ist da, aber es gibt noch darüber hinaus unseren spirituellen Körper. Ein Devotee ist sehr, sehr vorsichtig im materiellen Dasein, weil er weiß, ich bin im grobstofflichen, feinstofflichen Körper, ich bin aber nicht in meiner Identität. Ich lebe noch im Vergessen, ich lebe noch in der Amnesie. So durch die Ausübung unseres Krishna-Bewusstseins entsteht der spirituelle Körper, unsere spirituelle Identität ganz von selber. Es ist genauso wie durch regelmäßige Übungen der grobstoffliche Körper sich entwickeln kann. Wenn man regelmäßig Klimmzüge macht, zum Beispiel, kriegt man Armmuskeln. So ist es auch, wenn man regelmäßig die spirituellen Übungen des Krishna-Bewusstseins ausführt und dabei demütig ist und Zuflucht sucht bei Krishna und der Barmherzigkeit des Herrn, dann wird sich mit Sicherheit unsere spirituelle Identität herausscheren, herausbilden. Und dann werden wir Einlass finden in die wunderbare Natur von Krishna Lila. Ich möchte meine Ausführungen heute Morgen beenden durch ein besonders schönes Krishna Lila, was geeignet ist, eure Faszination zu erwecken. Es ist ein Lila, was in dem Werk von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur erwähnt wird. Dieses Werk heißt Ein Mondstrahl schieren Erstaunen. Was sagt es in diesem Titel? Für mich an und für sich schon die Belohnung von dem ganz zu einer Lecture. Der Mondstrahl, nicht ein, sondern der Mondstrahl schieren Erstaunen. So kannst du nur ein Acharya ausdrücken. Weil das ist sehr erstaunlich, was da an Lila stattfindet. Zum Beispiel das Lila mit der Kiste. Eins war Radharani, war Yashoda so erfreut über Radharani. Sie dachte sich, Radha ist die liebenswerte Persönlichkeit im Universum. Dieses Mädchen, was die Hautfarbe geschmolzenes Goldes hat, wäre geeignet, meinen Krishna zu heiraten. Sonst niemand. Sie kocht so schön für Krishna. Jeden Morgen kommt sie und hat und bringt das, was sie gekocht hat, und versteckt sich hinter der Säule, um zu schauen, wie Krishna das von ihr gekochte isst. Ich möchte Radharani jetzt einfach ein Geschenk machen. Und so hat sie eine Kiste genommen, eine große Kiste, und diese Kiste mit verschiedenen Lagen vollgefüllt. Auf einer Lage waren kostbare Juwelen, auf einer anderen Lage waren Räucherwerk, Parfüme, wie man sagt, Seifen und so weiter. In einer anderen Lage waren kostbare Tücher, die man umwandeln konnte nach seinem Geschmack in verschiedene Kleidungsstücke. Und so gab es also verschiedene Lagen darin. So, Krishna kam dann, als Yashoda diese Kiste vollpackte, sagte: Hey Mata, für wen ist diese Kiste? Ach, ich mach dir später auch so eine Kiste. Hey Mata, ist diese Kiste vielleicht für Baladev? Ich mach Baladev später auch so eine Kiste. Krishna wollte wissen, für wen die Kiste war. Und der Yashoda wollte das ihm nicht sagen, weil sie wollte nicht Radhas Namen erzählen. Das war eine Frauensache. Das war zwischen ihr und Radha. Sie wollte nicht, dass ihr Sohn von Radha etwas wusste. Er war ja noch nicht lange nicht im heiratsfähigen Alter. Und so, das sollte nicht ausgesprochen werden. Aber Krishna lächelte sie so gewinnend an, dass schließlich er schon sagte: Also ich mache diese Kiste für die Beste der Gopis. Gut, sagte Krishna. So, dann arrangierte er es, dass jemand draußen Yashoda wegen einer wichtigen Angelegenheit sprechen wollte. Und als Yashoda rausging, plünderte er die ganze Kiste und rief Dhanishta. Dhanishta ist die Magd im Hause von Yashoda, und vertraute ihr diese ganzen Reichtümer an, die da drin war, setzte sich in die Kiste rein und tat eine Lage so über sich. Und Yashoda machte dann die Kiste nochmal auf. Ja, ist jetzt eigentlich voll. Machte den Deckel zu und rief dann Abhimanyu. Das ist der Ehemann Radhas. Sagte: Hey Abhimanyu! Ich habe gerade eine Kiste mit den wertvollsten Dingen des Universums zubereitet. Du gehst ja jetzt zurück nach Hause, überreiche deiner Frau Radha diese Kiste. Und dann wirst sie von den wünschenswerten Dingen des Universums gesegnet sein. Und sag ihr vorher ein Vers, höre genau zu. Und so sprach dann der Yashoda dem Abhimanyu ein Vers, aus dem hervorging: In dieser Kiste, liebenswerte Ishwari, ist das kostbarste Geschenk des Universums für dich. So, Abhimanyu nahm die Kiste sehr schwer, und Krishna machte sich bewusst schwer. Gestelber Streiche spielt. Und sagte, er kam dann an, und sagte, Radha, ich habe hier eine Geschenkbox von Yashoda für dich. Oh, sagte Radha, wie kommt es in diesem Hause, wo ich bin, in dem Hause von Yashoda und Abhimanyu, Yashoda hatte ich falsch gesagt, Yatila, das ist die Mutter von Abhimanyu, fühle ich mich sonst immer sehr leidig, weil ich getrennt von Krishna bin. Aber jetzt, wo diese Kiste in diesem Hause steht, fühle ich großes Glück und meine linke Körperseite zuckt. Das weist darauf hin, dass etwas sehr Glücksverheißendes hier eingetroffen ist. Sagte sie zu Abhimanyu, ich weiß nicht, Wogen der Glückseligkeit spüre ich strömen durch dieses Haus. Bitte trage diese Kiste in mein Schlafzimmer auf ein Podest, wo ich sie in Gemeinschaft der Gopis öffnen will. Abhimanyu zog die Kiste lächelnd herein und sagte, das ist komisch, diese Schwingung verspüre ich nur in der Gegenwart von Krishna. Machte die Kiste auf und dann kam Krishna rausgesprungen und alle Gopis fingen an zu kichern. Und Radha konnte sich auch nicht ein Lächeln verkneifen. Was machst du denn hier? Wie warst du es, in mein Gemach einzudringen? Radha gehört zu dem linken Flügel der Gopis, die immer mit Krishna streiten, was Krishna sehr genießt. Ja, sagte Krishna, ich weiß auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Irgendwie hatte ich, um meinen körperlichen Wohlgeruch zu verstärken, mich in diese Kiste aus Sandelholz gesetzt. Und plötzlich ist der Deckel zugeklappt und dann hat mich dein Mann hierher getragen. Ist das, gehört sich das, einen Menschen zu kidnappen? Und Radha lächelte und antwortete dann wieder etwas Schlaues. Nein, du wirst nicht zufällig in die Kiste gefallen sein oder hier gekidnappt sein. Du hast bestimmt das Wertvolle, was in dieser Kiste war, was deine Mutter ja schon dafür mich zurecht gemacht hat, rausgebracht, also rausgekramt und dich selber reingekramt, weil du voll mit lustvollen Wünschen bist, unschuldige Mädchen zu verführen. Das will ich dir auf den Kopf zu sagen. Nein, sagte Krishna, ich bin in ganz Vrindavan als Brahmachari bekannt. Das ist eine üble Verleumdung. Erst entführst du mich, werde ich hier unter Qualen in die Box eingesperrt und dann warst du es noch, haltlose Anschuldigungen zu machen. Und so amüsierten sich Radha und Krishna mit den Gopis, indem sie die schlaue Vorwürfe zuwarfen, die sie dann entkräfteten. Das sind sehr, sehr nice Lilas, die in Vrindavan ständig stattfinden. Und wir als ewige Teile Krishnas sind, uns ist es bestimmt, an diesen Lilas teilzunehmen. Doch das wird nur möglich sein, wenn wir unsere spirituelle Identität entwickeln, was wiederum möglich ist, wenn wir unseren hingebungsvollen Dienst intensivieren. Dies ist eine wichtige Verwirklichung, die auf Festivals oder in Gemeinschaft von fortgeschrittenen Devotees kommt. Wenn man fortgeschrittene Devotees anschaut, so sieht man, dass sie sehr begierig sind, Krishna zu dienen. Srila Prabhupada hat in seinem Antya-Lila, also als er sich vorbereitet hat, den Körper zu verlassen, ein Beispiel hierfür gegeben. Er sagte, ich möchte die Segnung haben, wie Arjuna zu sterben, auf dem Schlachtfeld des Predigens. Hat er auch gemacht. Er ist, als er schon ganz krank war, von Vrindavan auf die drei Sitze der Lufthansa verbreitet, oder ich weiß nicht, welche Airline es war, eine Airline verbreitet, nach London gefahren, um dort zu predigen zu allen von uns. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, als Prabhupada uns in seinen Raum hereinrief, da waren all die Devotees aus Harikesh Maharajas Zone da drin. Es weiß noch, wir sind sogar aus der Schweiz damals losgefahren. Das war zum Zeitpunkt, wo viele von euch noch nicht dabei, wo sie sich erst vorbereiteten, ins Krishna-Bewusstsein zu kommen. Da weiß ich noch, sind wir plötzlich angerufen worden von Arikesh Maharaj, kommt jetzt schnell nach London, Prabhupada sehen. Sind wir hingegangen und im Zimmer reingegangen von Srila Prabhupada, der also uns etwas sagen wollte. Hat er uns gerufen aus allen Teilen, um uns die letzte Unterweisung zu erteilen. Und es war damals sehr eindringlich, was er uns sagte. Er saß da auf einem Stuhl, also auf einem Schaukelstuhl, seine Diener waren es, fühlt man schon Wasser an seine Lippen. Das hat damals nicht als eigener Kraft mehr den Körper bewegt. War da so, schaute sehr ernst in die Runde und sagte, so habt ihr durch das Bewusstsein verstanden. Wollte sich vergewissern, ob ihr das verstanden habt, das Bewusstsein. Anders ausgedacht. Ja, Krishna-Bewusstsein bedeutet, wen auch immer man trifft, man soll ihn Krishna-Bewusstsein bedeuten. Soll ihm die Botschaft geben, Yarde Kotare Koho Krishna Upadesh Arma Agyan Guru Han Tara Edesh. Das war der Stocker der Vier. Also jeden, den man trifft, soll man die Krishna Upadesh, die Unterweisung Krishnas, weitergeben. Wir waren alle Sankirtan Devotees und Prediger, zwei Prediger waren dabei, und Papa sagte, nein, was ist diese Krishna Upadesh? Er spricht von der Verbreitung der Krishna Upadesh, aber was ist Krishna Upadesh? Was ist die Unterweisung Krishna? Das ist eher, wenn der spirituelle Meister einen das fragt, weil dann ist man gezwungen, wirklich tief sich zu überlegen, habe ich Krishnas Unterweisung eigentlich verstanden? Was ist denn das jetzt? In einem Satz jetzt, was soll man da jetzt sagen? Sehr schwierig, wenn ihr euch mal diese Frage stellt, was würdet ihr darauf antworten? Es gibt bestimmte. So Prabhupada, da versuchen wir andere Antworten, ich weiß nicht mehr genau, was gesagt wurde, aber ich hoffe, es wird in dem Konversationsband, der ein Prabhupada Conversation, da müssen wir einfach mal gucken. Ihr habt bestimmt alle 37 Bände hier, oder? Ich muss gleich mal gucken. 37 sind, ja. 37 sind sie insgesamt. Herr Prabhupada hat jedenfalls geantwortet. First of all, you have to understand that life is eternal. Zuallererst einmal muss man verstehen, dass das Leben ewig ist. Das ist die, das hatte Prabhupada zu dem Zeitpunkt geantwortet. Also wir haben, sind alle ewige spirituelle Wesen. Wir haben eine ewige spirituelle Identität und eine Pflicht. So, lasst uns diese Pflicht erfüllen, so, dadurch, dass wir hier in diesem Leben unsere Energie benutzen, sich das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Die Welt ist reif dafür. Es gibt jetzt eine also unglaubliche Chance für uns. Krishna macht irgendetwas. Er bereitet die Welt irgendwie vor. Also es gibt vielen Devotees so, die das erfahren. In unserer Predigermission ist da irgend. Da sind große Dinge, die auf uns warten, die wir ausgehen können. Lasst uns einfach beten zu Krishna, dass er uns benutzt als Instrument dabei in seinem göttlichen Plan. Hier in der Schweiz sind so viele Möglichkeiten da, dass immer wieder, wenn man kommt in die Schweiz, sieht man, dass man, wir haben hier ein solches Setup. Wenn man diesen Tempel sieht, den Züricher Tempel, man, das ist einfach, was mich betrifft, unser der beste Tempel und unser Zone, der ist sehr geräumig, sehr groß, sehr anziehend, ausstattiert. Es geht ja wie in die spirituelle Welt. Genau, sehr, fühlt sich hier wirklich sehr wohl. Und sogar, da ist ein Park direkt vor der Tür, den habe ich gestern erst entdeckt. spazieren gehen, Baseline, alles da. Und jetzt müssen wir alle beten, dass wir Instrumente werden für den großen Plan, den Krishna nach und nach noch erfüllen wird. Oder er offenbaren wird für uns. Und jetzt haben wir Großartiges erreicht in der Schweiz. Wir haben Farm, wir haben ein Predigerzentrum in Zürich, wir haben diesen Tempel, wir haben verschiedene Übungen erzeugt, wir haben Freunde über die ganze Schweiz und vor allen Dingen haben wir einen Diamantenteppich über ganz die Schweiz verbreitet, nämlich die transzendentale Literatur, die die bedingten Seelen langsam reif macht und sie ja entwickelt. Die Bücher brüten die Seelen aus sozusagen, oder besser gesagt kultivieren die Seelen, die dann mehr und mehr dazu kommen, uns mit uns zu identifizieren und so weiter. Jetzt sollten wir uns ein wichtiges Wort noch lernen, Kooperation. Das muss man zu jedem Zeitpunkt beherrschen, dieses Wort. Unter den Devotis und einen angenehmen Beistandaustausch unter den Devotis, sodass wir in der Lage sind, diese Pflicht, die wir haben, nämlich unseren Dienst zu verstärken, sodass nach und nach wir dazu kommen, unsere Beziehung zu Krishna aufzudecken, dass wir das nicht verdienen. So, Hare Krishna, vielen Dank für eure Zuhören. Diesmal ist es nur ein Blitzversuch in der Schweiz. Wir werden heute Abend ein sehr nice Programm haben, wo ich alle Devotees inspirieren möchte, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. So Shakti Prabhu wird es sicherlich noch Hinweise geben, wie wir dieses Programm zum vollen Erfolg machen können. Denn es wird ja ein Programm werden für 300.000 Leute. Es wird unser größtes Predigerprogramm sein, denn so viel werden es nachher im fertig gewordenen Film betrachten. Wir haben sogar, spielen sogar mit dem Gedanken, extra dafür Kaliya Krishna zu transportieren. Mal sehen, ob es technisch möglich ist, aber ein Vorhaben, was da ist. Auf alle Fälle, bitte kooperiert mit den einzelnen Devotees, die verantwortlich sind für die Ausstaffierung und für die Arrangierung dieses Programms. Ein sehr wichtiges. Wir werden es noch unseren Kindeskindern zeigen auf Video, Kassette. Müssen wir uns natürlich verzahlen, sollte wie immer erstklassig sein. Und gut, sind hierzu irgendwelche Fragen? Ja, eigentlich nicht, das haben andere Devotees gemacht. Jaya Dev in England, ein sehr nice Devotee. Ich habe ihn nur getroffen und mit ihm geredet. Wir haben ein paar Vorträge gemacht und ich hatte mit ihm, ich habe einen Eindruck, der glaube ich wichtig ist. Gehabt. Ich habe ihm gesagt, wir hatten eine ruhige Minute und er hat seinen Manager rausgeschickt. Der Manager ist so neidisch auf die Devotees, weil er Angst hat, die Devotees werden ihn einfach im Tempel stecken oder so. Nicht? Und, dann kann man, wenn so eine neidische Schlange, er ist nice, der Manager, aber er will halt, dass der Boy George tonnenweise Geld macht, sodass er auch was davon abkriegt. Nicht? Meint immer, ihn beschützen zu müssen vor uns. Dann haben wir ihn rausgeschickt, den Manager, dass man mal unter Männern sprechen kann. Wie siehst du das eigentlich? Du bist ja sehr tief gegangen und durch deinen Heroinkram hindurch und irgendwie hat dich das ja schon jetzt genommen und du bist ein Instrument darin, das Zehnten der Heiligen Namen zu verbreiten. Und ich sagte, ja, ich verstehe das auch nicht, irgendwie habe ich die Mäte gekriegt. und Und hier ist es sehr klar, ich bin da sehr abhängig von Krishna. Dieses Schaubusiness ist so dirty, sagt er, du hast keine Ahnung, wie schmutzig das ist. Und wie man immer Nummer 1 sein muss, und wenn man nicht da ist, muss man immer nasty sein und immer besonders sein und immer Competition haben, also immer im Wettkampf mit anderen liegen. Das ist sehr störend für spirituelles Leben. Und wir haben darüber gepredigt, ein bisschen Tipps und Ratschläge gegeben für das Leben im Kali Yoga und so weiter. Und man sieht sehr deutlich, diese ist eine arme Seele, die sich noch nicht mal klar ist, was für eine Art von sexuellen Aktivitäten sie ausführen sollte in diesem Leben. Viel mehr soll in diesem Zusammenhang nicht gesagt werden. Und trotzdem hat die Krishna plötzlich das Instrument genommen. Das ist einfach sehr, sehr offensichtlich. Er ist sehr intelligent, also unglaublich scharf und schnell im Denken. Und man denkt manchmal, die sind dumm, aber überhaupt nicht. Diese Stars haben wirklich ihre Schakti, sie werden selbst steif. Da geht Maya so richtig rein und benutzt sie, um Leute zu führen. Was für ein Boy George Fan wahrscheinlich. Ein bisschen Boy George Fan, weißt du vielleicht. Gut. Gut. So. Krishna benutzt ihn und das weiß er auch. Ein Instrument und das genommen, einfach geschoben. Weil er hat da wirklich keine Vorstellung gehabt, dass ein Hit wird. Sehr wirklich ein Hit geworden. Habe, habe, habe. Wir haben uns unter Gottbrüdern so ein bisschen darüber aufgeregt, weil das heißt an einer Stelle, Nitai Go, Dadi, ja, das ist nur das Absolute, was wir nicht chanten. Sorry, ich hab das hier voll dämlich gesagt. Das ist nämlich nicht in unserer Sampradaya, das ist in der Sahaja, in den Upper Sampradaya erst vom Bengal. Da kommt das her, die abgewichen sind von Mahaprabhus Lehre. Und wenn Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur und der Chaitanya Math, ihr wisst, die liegt auf dem Wege zum Yoga Peak, oder liegt hinter dem Yoga Peak. Hinter dem Yoga Peak eigentlich von uns, ne? Im Wege, ja, diese eine Straße, die nach Mayapur, hinter dem Yoga Peak, genau, hinter dem Yoga Peak kommt dann Srivastangamaya und dann die Chaitanya Math. Da liegt es. Wenn immer da diese Sahajiyas vorbeikommt, dann, und das gesungen haben, hat Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sofort seine Brahmacharis geschickt. Die sind mit großen Gongs gekommen und sind dazwischen gegangen und haben gegongt, damit Bhaktisiddhanta dieses Frevel nicht hören musste. Nicht? So, jetzt sind wir da und singen das. Und das ist eigentlich nicht so richtig, aber ich habe gesagt, wenn die Leute hier wissen nicht diese feinstofflichen Unterschiede in den Upper Sampradayas, was alles jetzt geht und was nicht geht. Und wir haben damit sicherlich nicht diese Art des Chantens dabei, weil das Hauptchanten ist ja Hare Krishna, nicht? Hare Krishna, Hare Rama. Ich kann das schon nicht mehr hören, weil wir mussten im Fernsehen, wir haben die Möglichkeit im Fernsehen aufzutreten und dann all die berühmten Leute im Showbusiness zu treffen, die bei dieser Sendung hinter den Kulissen da waren. Es war ein unglaubliches Reden. Wir haben denen all die Bücher gegeben und der Kontrollierer der Fischerchöre, das sind so Chöre, die singen so für Silvester und für Weihnachten und sind also in allen deutschsprachigen Ländern eigentlich sehr renommiert. Der war so begeistert von unserem Auftritt, der hat gesagt, ihr hättet einfach weitermachen sollen, dann wäre die ganze Atmosphäre dieses Tags ändert. Nun sagte er, und was ich möchte mit euch gerne und den Fischerchören zusammen was aufnehmen, und wir zusammen mal Hare Krishna singen. Ist doch viel besser mit so vielen. Und dann habe ich gesagt, meint er das jetzt ernst? Ja, sagte er, ich habe nämlich in Oranienburg, das ist in Berlin, so einen getroffen, die hatten dort einen Auftritt und der hat mir 7 Bücher gleich gegeben. Ich dachte, das wäre ein bisschen viel, aber inzwischen interessiere ich mich wahnsinnig dafür und werde die alle durchlesen. Nicht? Ich wollte ihn nämlich, es ging so an, ich hatte gesagt, ja, wenn wir das machen wollen, dann müssen Sie aber erstmal unsere Philosophie so ein bisschen kennen, damit Sie wissen, was möglich ist und was nicht. Wir wollen also lieber ein bisschen authentisch bleiben. Und dann habe ich ihm das, wollte ich ihm die Bhagavad Gita geben und sagte, das habe ich schon. Und ich wollte ihn nicht glauben, weil viele dieser Leute, die sind einfach zu bequem, das dann mit sich rumzutragen. Nicht? Aber er hatte doch, in Oranienburg habe ich gekriegt. Und 6 andere.